Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Technik Denken im Studium Generale der Hochschule Konstanz. Mein Name ist Volker Friedrich, bin an dieser Hochschule Professor für Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie Semester um Semester diese Vortragsreihen. Wir befinden uns mittlerweile in der 25. Folge. Und die Kenner dieser Veranstaltung wissen, jetzt setzt der Friedrich wieder an zu seinem Werbeblock. Und ja, auch heute werde ich ihn bringen. Sollten Sie einen der über 300 Vorträge, die hier in den letzten 13,5 Jahren stattgefunden haben, zufällig versäumt haben und sich dafür interessieren, dann kann ich Ihnen empfehlen, in diesen schönen Faltblättern finden Sie innen unten rechts eine Internetadresse. Da sind über 200 der Vorträge als Tondateien gespeichert. Die können Sie sich herunterladen, auf Ihre Abspielgeräte ziehen. Wenn Sie das zu nicht kommerziellen Zwecken machen, dann ist das auch vollkommen kostenfrei und zu Ihrem Vergnügen und zu Ihrer Erbauung gedacht. Ab und an reitet mich der Teufel an dieser Stelle und ich merke auch noch an, dass es das in dieser Form an keiner anderen Hochschule in Deutschland meines Wissens gibt. Aber bislang wirkt an unserer Hochschule das nicht sehr stark beworben, gebe ich zu. Deswegen weiß niemand davon. Das ist schade, aber vielleicht ändert sich das ja mal. Wie auch immer. Also das als Tipp, wenn Sie was verpasst haben, dann können Sie es nachhören. Dann kommt manchmal die Frage, wann kann ich denn den Vortrag des heutigen Abends hören? Und manchen Leuten wäre es lieb, wir würden ihn streamen oder schon am Vortag veröffentlichen. Nein, die können Sie erst hören zu Beginn des nächsten Semesters. Machten wir das anders, dann käme womöglich gar niemand mehr. Also den Trick müssen Sie uns gestatten. Irgendwann dann zu Beginn des Wintersemesters sind die Vorträge, die wir in diesem Semester aufgenommen haben, auch online. Nun gut, wir haben heute zu Gast aus Karlsruhe Herrn Professor Dr. Armin Grunwald. Und wie bei unseren ganzen Referenten ist es nicht leicht, in der Vita so zu kürzen, dass ich den Abend nicht damit fülle, über den Menschen, der vorträgt, eine Lobrede zu halten. Deswegen versuche ich es mal auf die wesentlichen Bestandteile herunterzubrechen. Herr Grunwald hat, wenn ich das richtig erinnere, Mathematik, Physik und Philosophie studiert, hat promoviert und in Philosophie sich habilitiert, ist als Professor für Philosophie an der Karlsruher Universität tätig, die sich ja gerne mit KIT abkürzt, also Karlsruhe Institute of Technology. Und er leitet dort das sogenannte ITAS, das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Ich glaube, das größte Institut an der Karlsruher Uni, wenn ich das richtig weiß, oder zumindest eines der sehr großen Institute, sagen wir es mal so. Zudem leitet er, und das Stichwort Technikfolgenabschätzung haben Sie in diesem Semester ja schon ein paar Mal hören können, er leitet das Büro für Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages. Das ist, denke ich mal, eine interessante Einrichtung, schließt an Entwicklungen, die wir in den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren beobachten konnten in den USA. Da gab es mal in Washington ein OTA, ein Office of Technology Assessment, in Washington, das die Aufgabe hatte, die Kongress- und Senatsabgeordneten zu beraten, wenn es denn in Gesetzgebungsverfahren darum ging, Fragen der Technik zu diskutieren. Diese Form der Technikfolgenabschätzung gibt es in den USA, wenn dann nicht mehr in dieser institutionalisierten Form. Das OTA wurde in den 90ern, glaube ich, geschlossen, wenn ich das richtig erinnere, oder Ende der 90er etwa. Da war das wohl nicht mehr gewünscht, sich darüber auszutauschen. Immerhin hat der Deutsche Bundestag noch solch ein Büro. Ja, wenn Herr Grunwald gleich in die Bütt geht, dann werden Sie womöglich über diese Dinge das eine oder andere noch hören. Er wird uns heute ein bisschen den Blick gönnen darauf, was wir über die Technik der Zukunft und die Zukunft der Technik wissen können. Womöglich wird er Ihnen nicht verraten, was die Technik der Zukunft ist, aber was wir darüber wissen können. kleiner Unterschied, aber ich bin gespannt, wie er den auflöst. Im Nachgang können Sie wieder mit uns hier vorne in Diskussion kommen und Ihre Fragen stellen. Aber jetzt erstmal hören wir Herrn Grunwald zu. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit dem Vortrag von Professor Grunwald. Ja.
Herzlichen Dank, Herr Friedrich, für die Einladung und die Einführung. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind. Trotz, sagen wir mal, widriger klimatischer Umstände, zumindest widriger raumklimatischer Umstände. Ich kann jetzt leider mit dem Vortrag auch nicht so viel Wind machen, dass er Sie erfrischt. Ich werde aber versuchen, das doch auch nicht allzu trocken zu gestalten. Bevor es losgeht mit dem mir zugedachten Thema, kurz etwas zur Technikfolgenabschätzung, weil Herr Friedrich da so eingestiegen ist, dieses amerikanische Office of Technology Assessment. Ist in der Tat die erste Einrichtung dieser Art. Einer der Väter war der amerikanische Senator Ted Kennedy. Ich denke, der ist vielen noch bekannt, einer der ganz großen Politiker der Demokratischen Partei. Und der Totengräber 1995 war ein gewisser Newt Gingrich, der Name ist vielleicht auch einigen bekannt, der hat noch versucht, gegen Trump Präsidentschaftskandidat der Republikaner zu werden, hat es nicht geschafft. Er ist der Vater der Tea Party und damit einer der Urahnen sozusagen der Trump-Revolution. Und diesen Leuten passt das gar nicht. An anderen Stellen in der Welt ist es aber schön weitergegangen. In Europa hat jetzt, wir haben ein Netzwerk, 17 Staaten in West-, Mittel- und Zentraleuropa haben eine parlamentarische Technikfolgenabschätzung. Es gibt jetzt neue Mitglieder im Club sozusagen, Mexiko, Japan, Chile. Also das ist eine, sagen wir mal, eine Bewegung, die sich so allmählich, langsam, aber doch stetig ausbreitet. Aber heute hat der Herr Friedrich mir ein anderes Thema zugedacht. Ja, was soll ich da schon sagen? Ich könnte sagen, was können wir wissen? Nicht viel, würde ich beantworten. Ich bin kein Prophet. Und wenn Sie erwarten, dass ich hier als Prophet auftrete und Ihnen sage, wie es mit der Technik im Jahre 2040 ist, dann würde ich Sie bitten, ein Bier trinken zu gehen. Das kann ich und nicht tun und ich werde Ihnen vor allen Dingen die Gründe sagen, warum das meiner Meinung nach gar nicht gehen kann. Das Ganze wird, weil ich nun mal Philosoph bin, auch ein bisschen philosophisch, also ich werde mich trauen, die Frage zu stellen, was ist Zukunft? Ja, und dann werden wir uns darüber so ein bisschen vorarbeiten, was man überhaupt wissen kann über die Zukunft und über die Technik der Zukunft. Nun, Prognose, wir sind umgeben von Prognostikern und haben selbst auch dauernd Wünsche, dass uns dieses oder jenes vorhergesagt wird für die Zukunft. Was wird die Zukunft bringen, ist so einer der, ja, das ist ein, so ein Überthema irgendwie, persönlich, privat, gesellschaftlich, politisch. Viele machen sich jetzt ja Sorgen, was sich so geopolitisch tut, was sich technisch tut mit der Digitalisierung und so weiter, dazu werde ich kommen. Ganz beliebte Fragen und es gibt auch ganz viele, die Antworten haben und die glauben, die ungefähr den Eindruck vermitteln, sie seien mal mit einer Reise in die Zukunft gefahren, haben geguckt, wie alles wird und kommen dann zurück und berichten. Es gibt auch seriöse Vorhersagen, Wetterbericht, auch wenn er nicht immer stimmt, würde ich sagen, er ist von der Aufmachung, von der Art und Weise, wie die Daten, wie das entsteht, ist er seriös, aber es gibt eben auch die große Welt der Horoskope und Hellseher und ich finde das immer amazing, ja, wenn man in Google, also wenn ich, bei Ihnen mag es anders auskommen, wenn ich in Google das Wort Tages eingebe, dann kommt sofort meistens an erster Stelle die Tagesschau, aber oft kommt an erster Stelle auch das Tageshoroskop. Also das muss offenkundig sehr, sehr beliebt sein als Suchbegriff. Wir haben in der Menschheitsgeschichte eigentlich von sehr früher Zeit an Zeugnisse, dass die Menschen auch früher schon interessiert waren an Zukunft. Das Orakel von Delphi ist so ein Beispiel, aber es gibt ganz viele auch noch ältere Beispiele. Das hat die Philosophen, unter anderem einen meiner Vorgänger, auf die ich mich gerne berufe, Wilhelm Kammler, auch dazu geführt, das Besondere des Menschen, die Sonderstellung des Menschen, zum Beispiel unter den Tieren, dadurch zu kennzeichnen, dass sie sagen, der Mensch ist das Wesen, das einen Begriff von seiner Zukunft hat. Das Wesen, das unterschiedliche Zukunftsentwicklungen im Kopf durchspielen kann, die sich vorstellen kann und sich vergegenwärtigen kann, sich Meinungen bilden kann, planen kann. Also so etwas wie Futur 2, ja, es wird dann gewesen sein. Oder wunderbare Sprachformen, die zeigen, wie wir Menschen mit Zukunft umgehen, und wir glauben eben, dass wir da die Einzigen auf der Erde sind, die das können. Aktienmärkte, natürlich, da hängt viel Geld dran, wenn einer da eine gute Vorhersage macht. Andererseits, auch bei Aktienmärkten sehen Sie auch schon ein großes Problem der Zukünfte. Ich komme auf das Wort des Öfteren in Plural zu sprechen. Da kann man nämlich durch eine geschickt ausgestreute Zukunft einen Effekt erzeugen, den man will, oder einen Effekt verhindern, den man nicht will. Ja, das ist die Psychologie der Aktienmärkte, und manchen passiert da ja auch schon mal unfreiwillig etwas, was nachher zu Prozessen Anlass gibt. Mein Thema heute ist die Technik der Zukunft und die Zukunft der Technik. Da gibt es zwei große Stränge, die sich damit befassen. Das eine ist die Literatur, seit Jules Verne, spätestens die Welt der Science Fiction, heute vor allen Dingen im Medium von Filmen und Computerspielen, ja, unter die Menschen gebracht und erfreut sich ja großer Beliebtheit. Dazu kann ich weniger sagen, obwohl ich gleich auch mal einen Film zitieren werde. Ansonsten gibt es die große Welt der wissenschaftlichen Zukunftsstudien, etwa seit den 1950er Jahren. Diese ganze Welt der sogenannten Think Tanks ist entstanden aus dem Kalten Krieg heraus. Da war das die Aufgabe, mögliche Szenarien sich auszudenken, wie das mit dem Atomkrieg kommen könnte, mit Erstschlag und wie man dann reagieren kann und so weiter. Also aus dieser militärischen Denkweise kommt ganz vieles, was wir heute immer noch in der Zukunftsforschung haben. So, ein paar Beispiele. Ich habe gerade heute Morgen in meiner Tageszeitung eine Studie der Fraunhofer Gesellschaft gelesen. Da stand drin, dass im Jahre 2050 der gesamte Autoverkehr elektrisch sein soll und autonom fahren soll. Das heißt, Sie und wir als menschliche Autofahrer werden nicht mehr gebraucht. Wir werden dann ein Gepäckstück sein, das sich selbst aufgibt. So, also das ist hier eine ganz klare Zukunftsaussage. Was man dafür braucht, ist zum Beispiel, und das meint dieses Bild, man braucht natürlich Autos, die alles erkennen um sich herum. Man braucht Autos, die sich unterhalten können. Man braucht Autos, die unklare Situationen klären. Also das Berühmte, Sie kennen es vielleicht aus der Fahrschule noch, eine Kreuzung mit rechts vor links, und von allen vier Seiten kommt gleichzeitig ein Auto. Was macht man dann? Ja, die Menschen machen irgendwie so, und dann einer traut sich dann mal und dann löst sich das auf. Das werden die Computer auch können. Ich habe mehr Sorgen, wenn eine solche Situation passiert und da sind zwei autonome Autos und zwei menschliche Autofahrer. Die Menschen machen so, und was kann der Computer das verstehen? Ja? Das sind aber so Fragen, die werden wir noch im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte des Öfteren diskutieren können. Es gibt Zukunftstechnik, die gleich ins Museum gefahren ist. Der Transrapid, ja, technisch eine wundervolle Geschichte, Magnetschwebebahn in Deutschland entwickelt für ungefähr 1,7 Milliarden deutsche Mark. Es fährt wohl eine Strecke in Shanghai vom Flughafen in die Stadt und zurück mit Tempo 450 oder so. Aber ansonsten ist der Zug eben nicht da draußen hingefahren, um Menschen zu transportieren, sondern er steht im Deutschen Museum Außenstelle Bonn. Also das sagt auch etwas aus, was mit so Zukünften passieren kann. Hier ein ganz anderer Typ von Zukünften, die Energiewende in Deutschland. Da stehen an der Seite so Zahlen, ja? Das sind Ziele. Ziele sind auch Zukünfte. Aber nicht Zukünfte, wo man meint, dass es so kommen wird, sondern wo geplant wird, dass es so kommen soll. Ja, das ist ein ganz anderer Zug von Zukunft, eine Zukunft, die man plant, die man will, wo man Maßnahmen ergreift, um sie zu machen letztlich. Da sind wir auch gut mit beschäftigt, uns zu überlegen, wie technische Zukünfte aussehen können, die so etwas möglich machen. Energiezukünfte früherer Zeiten. Das hier ist ein Szenario, das den Ausbau der erneuerbaren Energien beschreibt. Und zwar beginnend im Jahre 1999. Ich glaube, das Bild kommt auch aus dem Jahre 99. Damals ist der Herr Nitsch, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart, mit solchen Bildern durch die Bundesrepublik gezogen und hat gesagt, wenn man bestimmte Randbedingungen so und so einstellt, dann können die Erneuerbaren, dann kann der Beitrag der Erneuerbaren zur Stromversorgung so ansteigen. Damals haben die Leute gelacht. Dann kam das EEG, noch ein paar Maßnahmen dazu zur Subventionierung der Erneuerbaren. Die Realität hat diese Kurven überholt. Ja, die sind stärker angestiegen, als sogar ein Herr Nitsch es damals vor knapp 20 Jahren gemeint hat. Die Kernenergie. Heute würde man natürlich sagen, in Deutschland eher eine vergangene Technologie oder eine vergehende, ja, das Wort passt besser, eine vergehende Technologie. Aber wenn Sie da mal sich erinnern oder in die Literatur schauen, welche Hoffnungen mit der Kernenergie in den 50er und 60er Jahren verbunden wurden. Es gab damals eine Zeitschrift, die nannte sich Atomzeitalter. Und das war keine Zeitschrift von Kernenergieexperten. Das war eine Zeitschrift für irgendwie Politik und Bildung. Ja, das sagt etwas aus, wie damals die Medien, die Intellektuellen die Zukunft gesehen haben. Die Zukunft war atomar. Die Atomenergie versprach eine Energieüberflussgesellschaft, sodass es sich, wie jemand mal geschrieben hat, gar nicht mehr lohnen würde, noch Rechnungen zu schreiben für den Strom. Und dann würde man mit Atomautos umsonst fahren und mit Atomflugzeugen fliegen und so weiter. Und Deutschland hat ja immerhin sogar ein Atomschiff gebaut und ein paar Jahre betrieben. Das war eine Wahnsinns-Zukunftsaussicht und es sind erst einige Jahrzehnte her. Heute steht diese Aussicht sozusagen auch schon wieder im Museum. Ja, sagt etwas aus, was mit Zukünften passieren kann. Ja, aus einer großen Vision wird auf einmal etwas, was sich alt anhört und schon auch wirklich vergangen ist oder vergeht. Wenn Sie jetzt an die modernen Visionen denken, von einer digitalen Gesellschaft, Digitalisierung ist in aller Munde, wenn man das mal parallel hält zum Atomzeitalter, man kann, glaube ich, nicht ausschließen, dass in 30 Jahren die Leute sich wundern würden, welche Hoffnungen wir heute auf Digitalisierung gesetzt haben. Also nur aus der Parallele heraus. Ich zweifle auch nicht an der großen Bedeutung von Digitalisierung. Aber wenn man in die Geschichte schaut, sieht man, dass doch gewisse Superentwicklungen toll ansteigen und irgendwann wieder runtergehen. Das ist Geschichte. Ja, heute haben wir die Zukunft der Atomenergie im Endlager. Ja, ich war in der Endlagerkommission des Deutschen Bundestages. Es ist kein leichtes Geschäft, mit dieser Erblast umzugehen. Die Nanotechnologie vor 15, 20 Jahren, auch eine Riesenzukunft. Damals sollte irgendwie alles mit nanotechnischen Mitteln umgebaut, geändert, neu gemacht werden. Es war von Nanorobotern die Rede, die bei uns im Blut sozusagen Patrouille fahren und wenn irgendwo was kaputt geht, eine Zellwucherung beginnt oder so, sofort reparieren und man hätte die Lebenserwartung der Menschen auf Jahrhunderte mindestens gesteigert. Aber auch die Befürchtungen, wenn sich solche Nanoroboter selbstständig machen würden, sich vermehren würden, könnte man die doch unter Kontrolle halten und so weiter. Also es gab schon gleich beide dramatischen Erzählungen. Heute denkt man an Nanomaterialien, an Lacke, an Oberflächenbeschichtungen, also eher an, sagen wir mal, harmlose Technologien und nicht mehr an diese großen Zukunftserzählungen wie vor 20 Jahren. Die Digitalisierung, ich habe es schon kurz angesprochen, da gibt es durchaus jede Menge von Zukunftserzählungen. Ein Gesetz ist dabei interessant, das sogenannte Moore'sche Gesetz. Es besagt, die Leistungsfähigkeit eines Mikrochips, also zum Beispiel die Speicherfähigkeit, wird sich alle 18 Monate verdoppeln. Alle 18 Monate verdoppeln. Das heißt, das ist eine unglaublich steil ansteigende Kurve über die Jahre. Und dieses Gesetz wurde schon vor über 50 Jahren aufgestellt und es ist bemerkenswert gut eingetreten. Es machen sich immer wieder Leute Gedanken, dass es bald mal Schluss sein könnte, weil physikalische Grenzen erreicht werden, quantenmechanische Grenzen, etwa durch die dauernde Verkleinerung. Aber andere kommen dann wieder auf Ideen, mit diesen Grenzen doch wieder umzugehen. warum funktioniert das? Das ist eine interessante Frage. Also wenn Sie Interesse haben, können wir in der Diskussion mal darauf zurückkommen. Ich glaube, ich weiß, warum es funktioniert, aber ich sage es jetzt nicht. Der Arbeitsmarkt, das große Thema im Moment, nehmen uns die Roboter und die Algorithmen die Arbeit weg. Eine berühmte Studie von Frey und Osborne aus dem Jahre 2013 hat geschrieben, dass 47% aller Jobs in den USA bis zum Jahre 2030 wegfallen könnten. Und die haben genau durchgerechnet, auf welche Berufsgruppen mit wie viel Prozent dann betroffen wären. Nun, diese Studie ist vielfach kritisiert worden. Man muss das nicht alles dann gleich für bare Münze nehmen, aber steht erstmal als eine markante Position im Raum. Andere sagen, Digitalisierung gar kein Problem. Die Roboter nehmen uns die lästigen, die langweiligen, die blöden Arbeiten ab und wir haben dann mehr Zeit für die schönen, die kreativen und so weiter. Wir werden sehen. Eine Frage zur Zukunft der Technik: Wann kommt der Master-Algorithmus? Eine Erfindung, von der viele Informatiker träumen, das wäre ein Algorithmus, der von sich aus andere Algorithmen programmieren kann. Also dann bräuchte man vielleicht auch keine Programmierer mehr, sondern die Algorithmen programmieren sich selbst. Merkwürdige Vorstellung, aber es wird immer mal wieder gesagt, dass da durchaus die Aussicht besteht, so etwas machen zu können. Und wenn das käme, dann hätte Nick Bostrom, letzte Zeile, vielleicht doch recht, dass irgendwann die sogenannte große Singularität kommt. Dann nehmen die Algorithmen die Herrschaft in die Hand und bestimmen, wo es lang geht und sperren uns Menschen vielleicht noch in den Zoo, weil diese Algorithmen ja irgendwie nicht vergessen wollen, wo sie hergekommen sind. Da hat man immerhin sich getraut, zu sagen, Nick Bostrom ist immerhin Professor in Oxford. Er hat sich getraut zu sagen, diese Singularität, also das ist der Zeitpunkt, wenn die Maschinen uns Menschen die Kontrolle aus der Hand nehmen werden, dieser Zeitpunkt wird im Jahre 2029 erreicht sein. Er hat diese Prognose im Jahre 2005 gemacht, da war es noch lang genug weg. Heute ist er von dieser Prognose längst abgerückt. Also diese Prognosen sind auch flexibel. Es gibt viele andere flexible Prognosen. Vielleicht kennen Sie das, die Geschichte von der Kernfusion. Ja, ein alter Traum der Physiker, die das Prinzip, wie die Sonne funktioniert, auf der Erde technisch kontrolliert zur Energieerzeugung einzusetzen. Dann hätten wir wirklich mit der Energieversorgung kein Problem mehr. Da sagt man seit etwa den 50er Jahren, gibt uns viel Geld. Wir brauchen noch ungefähr 50 Jahre, dann gibt es den ersten funktionsfähigen stromproduzierenden Reaktor. Leider sagt man das mit den 50 Jahren heute auch noch. Und es gibt auch Leute, die sagen, dass bei den autonomen Autos das ganz ähnlich ist. Da sind es nicht 50, sondern 15 Jahre. Also diese Zeiten, die wandern auch so ein bisschen mit uns mit. Und dazu auch noch ein Zeichen, ein Beispiel. Fritz Lang, ein Science-Fiction-Film aus dem Jahre 1927, jetzt also 90 Jahre alt, mit dem Satz, Zitat, die Zukunft gehört dem Maschinenmenschen. Ja, da ging es um die erste Erschaffung eines künstlichen Menschen, der dann sozusagen als Sklave seines Erfinders eingesetzt wurde. Heute schreibt der Spiegel über die Zukunft des Menschen, das war eine Titelstory in 2013 und da sind so lauter Zitate drin, von denen manche an Fritz Lang erinnern, die also ungefähr 90 Jahre alt sind. Die Ära der Maschinenmenschen bricht an, sagt der Spiegel im Jahre 2013. Und dann geht es in die Gehirnforschung, darauf will ich heute gar nicht weiter hinaus, aber es ist schon interessant, wie diese Zukunftserzählungen über die Technik auch wandern. Ja, also man kann manche Geschichten aus der Digitalisierung bis in das späte 19. Jahrhundert zurückverfolgen. Die sind dann gar nicht so neu, wie sie aussehen. Neu sind die Fähigkeiten, die die Technik wirklich kann. Aber die großen Erzählungen scheinen so ein bisschen mitzuwandern. Ja, also was haben wir für Erfahrungen mit Prognosen gemacht? Meine Reise durch diese Beispiele, die war so ein bisschen willkürlich. Also ich meine, manchmal treffen sie zu, manchmal nicht. So ist es mit Prognosen. Manchmal sind sie grotesk daneben. Sie kennen vielleicht diese Prognose von, ich glaube es war Karl Benz, der gesagt hat, es kann in Deutschland eigentlich nur einen Markt für 5000 Autos geben. Mehr geht deswegen nicht, weil es nicht mehr Chauffeure gibt. Ja, weil er sich nicht ein Auto mit selbstfahrenden Menschen vorstellen konnte. Ja. Oder es gab auch mal die Prognose, wie war das mit den Pferden? Die Zunahme der Kutschen in Großstädten führte zu der Prognose, dass alles bald zusammenbricht, weil der Mist einfach nicht mehr wegmachbar war. Also, ja, und das hat auch mal ein berühmter Mensch gesagt, war so ein Computermensch aus den USA. Er glaubt, dass es in der Welt einen Bedarf an ungefähr 4 Personal Computers gibt. Das war 1974, ich weiß das den Namen nicht mehr. Das sind immer so Prognosen, die werden dann herangezogen, um die Prognostik lächerlich zu machen. Das finde ich übertrieben, gelinde gesagt, auch wenn ich die Prognostik selbst jetzt gleich kritisieren werde. Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. Es ist ein schöner Satz, der ist aber, glaube ich, schön in einer anderen Weise, als man ihn meistens versteht. Ich glaube nämlich, dass Prognosen gar nicht so sehr die Zukunft betreffen, sondern die Gegenwart. Ja, und das wird eigentlich dann die Botschaft meines Vortrags letztlich auch sein. Ja, dass die Prognosen nicht zutreffen immer wieder, dass sie teils weit daneben liegen, denken Sie daran, wie oft schon gesagt wurde, Deutschland stirbt aus. Immer wenn das gesagt wurde, alle anfingen sich Sorgen zu machen, kam die nächste Einwanderungswelle. In den 70er Jahren 2,5 Millionen Deutschstämmige aus Polen, in den 90er Jahren 2,5 Millionen Deutschstämmige aus Russland. Jetzt haben wir Flüchtlingsbewegungen anderer Art. Also irgendwie, es klappt nicht so mit den Prognosen. Woran liegt das? Manche sagen daran, dass wir nicht genug Daten haben. Wir müssten viel mehr Daten haben dann. Ja, und so wird große Hoffnung gesetzt auf Big Data. Big Data, ein Schlagwort aus der Digitalisierung, wo man aus riesigen Datenmengen versucht, Zusammenhänge zu erkennen, die man sonst nicht sehen würde. Und das ist auch oft toll. Also man kann zum Beispiel aus dem Interpretieren von Handytelefonaten sehr viel besser den Verlauf von Grippewellen irgendwie vorhersagen, als wenn man die Arztpraxen fragen würde. Also da geht wirklich vieles. Aber da geht auch vieles nicht. Also diese Hoffnung, dass wenn dann der Einbrecher in der so und so Straße Nummer 13 steht und da einbrechen will, die Polizei schon auf ihn wartet, weil sie aus Big Data gelernt hat, aha, der hat das und das vor, an dem Tag kommt er, und dann fangen wir ihn halt ab. Das glaube ich wirklich, das wird eine Zukunftsmusik bleiben. Und man kann auch übrigens erklären, warum. Und dazu komme ich dann gleich. Jetzt geht es also zu dem kleinen philosophischen Teil. Was ist Zukunft? Zukunft ist so ein Begriff, den wir alle dauernd verwenden. Und irgendwie ist auch klar, was wir meinen. Wir meinen zum Beispiel die Welt, wie sie morgen aussieht oder übermorgen oder im Jahre 2030. Wir haben uns daran gewöhnt, die Zeit als etwas Physikalisches aufzufassen. In der Physik malt man gerne so einen Zeitpfeil, ja, also Linie, Pfeilzeichen dran, und irgendwo macht man dann T0, das ist halt heute, und dann hat man so die Zukunft, und so ist das Bild, wir gehen sozusagen, wir leben unser Leben, indem wir auf dem Zeitpfeil Tag für Tag weiterschreiten. Das ist eine Zeitvorstellung, die erst seit etwa dem späten 17. Jahrhundert da ist. Es gibt zum Beispiel ein schönes Kirchenlied von Friedrich von Spee, da heißt es, wie heißt es noch, Tag, Stund um Stund, der Tod auf uns kommt eilen. Der Tod auf uns kommt eilen. Da ist also die Vorstellung, wir stehen still und der Tod kommt auf uns zu. Nicht, dass wir dem Tod entgegengehen auf diesem Zeitpfeil, sondern wir bleiben still und die Zukunft kommt zu uns. Ja, das ist ein anderes Bild einfach dahinter. Also dieses Physikalische, glaube ich, ist der Moderne irgendwie ist am weitesten verbreitet. Und dann neigen wir dazu, unter Zukunft das zu verstehen, was morgen Gegenwart sein wird. Und was wird morgen Gegenwart sein? Das wissen wir nicht. Das ist ein weißes Blatt. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Wir haben bestimmte Annahmen, aber letztlich wissen wir es nicht. Und das hat jemand schon sehr früh, sehr klar gesehen, den Sie jetzt vermutlich an dieser Stelle überhaupt nicht erwarten würden, wo ich hier über Kernenergie und Digitalisierung gerade geredet habe. Es ist Augustinus von Hippo. Er hat im Jahre 397, das ist also wirklich schon echt lange her, hat er etwas publiziert, was dieses mit der Zukunft eigentlich sehr, sehr schön wiedergibt. So ein bisschen in der alten Sprache, ja, ist ja auch schon alt, ist auch übersetzt, eigentlich muss das ja Latein sein. Er sagt, die Zukunft, er sagt auch das Gleiche über die Vergangenheit, aber das ist ja heute nicht unser Thema. Ich nehme mal nur die Zukunft. Er sagt, die Zukunft gibt es ja gar nicht. Eigentlich ist doch alles, was es gibt, immer nur das Gegenwärtige. Wenn wir über Zukunft reden, dann existiert das ja gar nicht. Außer in dem, was wir heute im Moment gerade über Zukunft denken. Sagen, malen, schreiben und so weiter. Deswegen sagt er, es gibt eigentlich gar nicht drei Zeiten, wie wir das in der Physik so gerne machen. Vergangenheit, dann kommt T0 mit der Gegenwart und dann kommt die Zukunft. Sondern er sagt, es gibt eigentlich nur eine Zeit, nämlich die Gegenwart. Und die ist sozusagen dreifaltig, wenn ich mal hier den theologischen Begriff säkular verwenden darf. Die Gegenwart hat sozusagen drei Anteile. Das ist die Gegenwart, wie wir sie jetzt haben, der Moment, in dem wir sind. Das ist die Gegenwart im Hinblick auf die Gegenwart, wie er es nennt. Dann hat die Gegenwart den Blick auf die Vergangenheit. Natürlich haben wir alle Vergangenheit, wir wissen viel aus der Vergangenheit, aber das Vergangene existiert nicht mehr. Das Vergangene ist nur noch in unserem Kopf oder im Buch oder wo auch immer. Es existiert aber nicht mehr. Und deswegen sagt er, die Vergangenheit ist eben eigentlich nur ein Daseinsmodus der Gegenwart. Und genauso für die Zukunft. Die Zukunft gibt es ja noch viel weniger als die Vergangenheit. Aus der Zukunft gibt es ja noch nicht einmal Daten oder Steine oder Schriften. Er sagt ganz klar, es gibt Gegenwart im Hinblick auf die Zukunft. Das heißt, immer wenn wir uns in einer Gegenwart, heute, jetzt hier, Gedanken über die Zukunft machen, wie die digitale Welt den Arbeitsmarkt verändern wird oder so, dann betreiben wir unsere Gegenwart im Modus von Zukunft. Aber dadurch existiert die Zukunft noch lange nicht, sondern sie bleibt heute. Ja? Es ist unsere Konstruktion. Wir machen die Zukunft in dem Moment, in dem wir sie denken. Die gibt es nicht einfach. Die Gegenwart des Jahres, des 15. Januar des Jahres 2023, die gibt es einfach nicht. Das ist trivial. Und ich meine, als Philosoph darf man ja manchmal triviale Dinge sagen. Das ist wirklich trivial. Die Zukunft gibt es nicht. Darüber machen wir uns allerdings meistens keine Gedanken, sondern wie die Physiker denken wir, Zukunft ist die Gegenwart von morgen. Und dann versuchen wir aus der Gegenwart heraus solche Schritte dorthin zu finden und irgendwie dadurch herauszufinden, wie die Gegenwart morgen sein wird, die wir heute noch als Zukunft bezeichnen. Ja, was ist dann Zukunft? Also Zukunft ist dann nur das, was wir über Zukunft denken. Mit guten Gründen, mit weniger guten Gründen, mit Ängsten und Hoffnungen, mit was auch immer im Hinterkopf. Alles, was wir über die Zukunft denken, ist Zukunft. Dann ist die Zukunft ein offener Raum mit ganz vielen Möglichkeiten. Ganz, ganz viel kann in der Zukunft möglich sein. Unmöglich sein kann ja, unmöglich ist nur das, von dem wir heute schon beweisen können, dass es nicht möglich ist. Und das ist nicht viel. Also es ist ganz, ganz viel möglich. Der Raum der Zukunft ist sehr groß und sehr weit offen. Und dann kommt es natürlich zu der Frage, was kann man denn dann überhaupt wissen, wenn das so ist, wie der Augustinus hier gemeint hat und wenn der Raum der Zukunft so ein großer, offener Möglichkeitsraum ist. Wir operieren ja mit Zukunftsaussagen und die treffen wir auch immer mal zu. Also der Wetterbericht zum Beispiel, der trifft ja häufiger zu, als wenn man eine rein statistische, als wenn man würfeln würde. Das heißt, da ist ja irgendein Wissen dahinter, was uns ein gewisses Vertrauen gibt. Ja, er hat ja öfter Recht als Unrecht. Es ist wirklich schwer, dem auf die Schliche zu kommen, warum das geht, denn Zukunftsaussagen sind, ja, sie sind schon mal nicht empirisch testbar. Ja, wenn jemand sagt, wir bekommen einen übermäßig heißen Sommer, dann kann man jetzt kein Experiment machen und beweisen, dass das so ist. Ein empirischer Test einer Zukunftsaussage kann nur darin bestehen, dass man abwartet, bis es soweit ist. Aber das ist irgendwie witzlos, ja? Das interessiert uns ja heute nicht. Wir wollen ja heute wissen, wie irgendwas wird und nicht abwarten. Zukunftsaussagen sind auch nicht einfach so logisch aus Gegenwartswissen ableitbar. Da muss man noch bestimmte Annahmen machen. Ein Beispiel. Prognosen funktionieren sehr, sehr gut in der Himmelsmechanik. Vorhersage von Sonnenfinsternissen zum Beispiel. Warum funktionieren die gut? Das Sonnensystem kann man als in Bezug auf die Gravitationskraft abgeschlossenes System ansehen. Da kennt man die Bewegungsgesetze und das kann man ausrechnen. Da macht man aber die Voraussetzung, dass in der Zeit von heute bis zum Eintreten der prognostizierten Sonnenfinsternis keine Störung im System passiert. Sprich, kein schwerer interstellarer Körper, irgendein schwarzer Planet oder so, einfach da mal kurz durchsaust und für einen Moment die Gravitationsverhältnisse durcheinander bringt. Wenn das passieren würde, und das kann man nicht ausschließen, das muss man nur annehmen, wenn das passieren würde, wäre die Prognose hin. Ja, also, und das kann man eben heute nicht wissen, ob das passiert. Man muss also Annahmen machen über die Kontinuität etwa des Sonnensystems als eines geschlossenen Systems. Im gesellschaftlichen Bereich kommen andere Schwierigkeiten hinzu. Zukunftsaussagen sind Interventionen, nicht einfach Beobachtungen. Wenn ich eine Prognose über eine Sonnenfinsternis mache, dann merkt die Sonne nicht, dass ich die Prognose mache. Wenn ich aber eine Prognose über das Verhalten von Studierenden mache, dann können die Studierenden das in der Zeitung lesen und die Prognose entweder als Bestätigung nehmen und das, den Effekt verstärken, oder sie können sagen, was für ein Unsinn, und machen was ganz anderes. Das ist das Phänomen der selbsterfüllenden oder selbstzerstörenden Prophezeiungen. Die Prognose im gesellschaftlichen Bereich, die kann das System verändern, für das sie Prognosen macht. Ja, das ist also der große Unterschied zu diesen naturwissenschaftlichen Prognosen. Ja, und dennoch, bleibt dabei, es gelingt ja immer wieder, wie beim Wetterbericht, wie auch durchaus in begrenztem Maße in gesellschaftlichen Dingen. Solange Prognosen nicht zu genau sind, sondern so allgemeine Entwicklungen eine Weile in die Zukunft fortschreiben, dann funktionieren sie ja oft gar nicht so schlecht. Also es scheint so zu sein, dass unsere Gesellschaft doch sich nicht allzu abrupt ändert, sondern, naja, ein Mathematiker würde sagen, stetig differenzierbar. Also, ja, dass man so durchaus so ein paar Kurven hat, denen man ein Stück weit in die Vergangenheit folgen kann. Damit komme ich dann zu den Technikzukünften. Ich sollte das noch sagen, ich benutze, und das wird Sie jetzt nicht mehr überraschen, das Wort Zukunft sehr gerne im Plural. Der Singular, der suggeriert eigentlich etwas Falsches. Der Singular suggeriert, es gibt die eine Zukunft am 27. Januar 2034. Die Zukunft. Ich zweifle nicht daran, dass es an diesem 27. Januar auch eine Gegenwart geben wird. Nur wenn wir heute über diesen 27. Januar in 10 Jahren sprechen, dann haben wir ganz viele Zukünfte, ganz viele Erzählungen, ganz viele Möglichkeiten, ganz viele Annahmen, was denn dann sein kann. Und deswegen, um das nicht zu verschleiern, rede ich gerne von Zukunft im Plural. Heute geht es hier um Technikzukünfte, also Zukunftsvorstellungen, wo der technische Fortschritt, also im Fortschrittsbegriff ist ja schon die Zukunft drin. Ja, die Technik, die Ingenieurwissenschaften, die schreiten fort und machen immer neue Dinge. Wo dann diese neuen Dinge, die aus den Technikwissenschaften kommen und von den Ingenieuren gemacht werden, auf eine Gesellschaft treffen und auch dort etwas Neues machen. Also es verändern sich immer zwei Dinge. Der technische Fortschritt ist die eine Seite und die gesellschaftliche Veränderung ist die andere. Und Technikzukünfte bringen das beides irgendwie in unterschiedlichen Formen zusammen. Sie sind gemacht. Das sagte ich ja gerade schon mit Augustinus. Die Zukünfte, die wir verhandeln, über die wir nachdenken, über die wir streiten, die in der Zeitung stehen, die sind gemacht. Die haben Autoren und Autorinnen. Das können Science-Fiction-Autoren sein, das können Journalisten sein, das können Wissenschaftler sein, die eine Studie machen und irgendwelche Trends extrapolieren in die Zukunft. Alle Zukünfte, die wir so verhandeln, haben Autorinnen oder Autoren. Sie sind gemacht. Das ist wieder eine Trivialität, aber mich zu wiederholen, als Philosoph darf man ja. Das heißt, Autoren und Autorinnen sind ja Menschen. Alle Menschen sind begrenzt. Sie haben bestimmte Wissensvorstellungen im Kopf. Sie haben aber auch bestimmte Werte, Interessen. Sie haben ein bestimmtes Verständnis, was sie als plausibel ansehen, was sie als nicht plausibel ansehen und so weiter und so weiter. Das heißt, in das Machen der Zukunft gehen alle diese persönlichen Dinge dann auch mit ein. Und auch bei wissenschaftlichen Instituten gibt es oft bestimmte Grundüberzeugungen, die sozusagen die Linie des Institutes sind und die werden dann auch mit in diese Zukunft hineingeschrieben. Diese Zukünfte können daher nicht objektiv sein. Objektiv im Sinne von unabhängig von Werteinschätzungen, von Prioritätssetzungen, von subjektiven Meinungen. Das geht gar nicht anders. Sie haben unweigerlich Zeitgeist drin. Sie haben immer das bestimmte Wissen einer bestimmten Zeit drin. Sie haben bestimmte Überzeugungen, die so Common Sense in einer bestimmten Zeit sind. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Das wird mit in diese Zukünfte hinein konstruiert. Zukünfte sind, mit Augustinus wieder gesprochen, sind ein Teil ihrer jeweiligen Gegenwart. Sozusagen eine Ausdrucksform der Gegenwart. Und mit den Gegenwarten können Zukünfte auch veralten. Das Atomzeitalter, das war mal eine glorreiche Zukunft. Es ist in die Jahre gekommen. Oder denken Sie an das Mobiliar im Raumschiff Enterprise der 60er Jahre. Das galt damals als futuristisch. Heute macht man schon wieder einen auf Retro, um das ja heute in die heutige Zeit zu holen. Es sieht altmodisch aus. Man sieht sofort, aha, so hat man in den 60er Jahren sich die Zukunft vorgestellt. Ja, daran merkt man, wie sehr Zukünfte diesem Zeitgeist dann auch verhaftet sind. Also auch Technikzukünfte sind keine Erzählungen aus einer zukünftigen Gegenwart, sondern sie drücken etwas aus, was wir heute denken, wo wir heute Gründe haben, bestimmte Annahmen zu machen, wo wir heute mehr oder weniger belastbare Argumente haben, dieses oder jenes anzunehmen. Also, Zukünfte sind Teil unserer heutigen Gegenwart. Sie werden gemacht, sie entstehen in einem Herstellungsprozess und dafür braucht man Zutaten. Also man kann das wirklich fast mit dem Backen eines Kuchens vergleichen. Und auch wenn Wissenschaftler Zukünfte machen, dann haben sie Daten und sie haben Methoden und sie fügen das dann in einer gewissen Weise zusammen und daraus entstehen dann Zukunftsbilder. Ich habe hier mal, das will ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, für Energiezukünfte, also Stichwort Energiewende, für Energiezukünfte aufgeschrieben, welche Zutaten man denn so braucht. Und schauen Sie nur kurz auf die Liste. Das sind ganz schön verschiedene Dinge, die man da braucht. Man sieht vor allen Dingen, dass man unglaublich viele Annahmen machen muss. Eigentlich besteht die Welt der wissenschaftlich gemachten Zukünfte zum großen Teil aus Annahmen, dass fast alles so bleibt, wie es ist, dass man aber bestimmte Entwicklungen pointiert herausgreift und sich darauf konzentriert. Und dann sieht man auch etwas. Aber immer unter der Annahme, dass ganz vieles andere doch im Großen und Ganzen so bleibt, wie es ist. Und da kommen dann solche Zukünfte heraus. Ich habe hier Energieszenarien für den Weltenergiebedarf im Jahre 2050 mitgebracht. Das Bild ist jetzt schon in die Jahre gekommen. Jetzt müsste man, um ein ähnliches Bild zu machen, wahrscheinlich 2065 drüber schreiben. Das ist aber für mein Argument egal. Denn je nachdem, man sieht sehr, sehr schön, diese Energiezukünfte sind unglaublich unterschiedlich. Es ist jetzt nicht so, dass der Weltenergiebedarf im Jahre 2050 so ungefähr ähnlich gesehen wird in diesen verschiedenen Zukünften, mit vielleicht so kleinen Fehlerbalken, wie Physiker das gerne machen, sondern da ist ein Faktor 3 dahinter. Sie unterscheiden sich um einen Faktor 3 im Ausmaß. Und wenn Sie dann auf die Energieträger schauen, die dann angenommen werden für das Jahr 2050, um den Energiebedarf zu befriedigen, dann sehen Sie noch viel größere Unterschiede. Und im Detail kann man dann auch sehen, woher die Unterschiede kommen. Es gibt zum Beispiel dieses SEE ganz rechts, das heißt Solar Energy Economy, solare Energiewirtschaft von dem schon mal genannten Joachim Nitsch Ende der 90er Jahre entworfen. Ein Szenario, das mit ganz, ganz stark weltweit auf Sonnenenergie setzt und auch dann annimmt, dass die Entwicklung sehr schnell in diese Richtung geht und auch wirtschaftlich gemacht werden kann. Und in dem Szenario kommt eben nicht überraschend heraus, dass dann sehr stark, dass dann der Anteil der Sonnenenergie über Photovoltaik sehr, sehr stark, sehr, sehr groß sein wird. Also das ist auch gewollt, dass dann so ein Bild herauskommt. Da stehen auch Interessen, Werte und bestimmte Einschätzungen dahinter. Nun, wenn der Raum der Zukunft so groß ist und die Zukünfte alle gemacht sind und die sind nicht objektiv, sondern da stecken Werte und Interessen drin, ja, dann kommt man ja in Orientierungsprobleme. Stellen Sie sich so Politiker vor, die irgendwie Energiepolitik machen sollen oder die Digitalisierung regulieren wollen oder Manager, der entscheiden muss, ob jetzt noch ein Gaskraftwerk gebaut werden soll oder in Stadtwerken, wie die Energieversorgung für die nächsten 20 Jahre gemacht werden soll. Wenn diese Energiezukünfte so unterschiedlich sind, wem glaubt man denn dann? Ja, das ist ja dann schon mal eine schwierig zu entscheidende Frage. Wie kann man gute von weniger guten Technikzukünften unterscheiden? Nach dem, was ich gesagt habe, macht es keinen Sinn zu sagen, naja, das Gute ist halt das, was zutrifft. Ja, da müsste man ja abwarten, bis man das weiß. Und das nützt aber nichts mehr, wenn man als Investor irgendwie eine Investitionsentscheidung über ein Gaskraftwerk treffen muss. Wie ist es bei wissenschaftlichen Zukunftsstudien? Kann es sein, dass gute Wissenschaftler sagen, die Digitalisierung wird den Arbeitsmarkt in schwere Bedrängnis stürzen und andere gute Wissenschaftler sagen, die Digitalisierung wird den Arbeitsmarkt aufblühen lassen? Geht das, dass beide auf beiden Seiten gute Wissenschaftler stehen? Oder sind die einen Scharlatane und nur die anderen gute Wissenschaftler? Also ich glaube, beide können gute Wissenschaftler sein, aber die sollten sich dann mal unterhalten. Ja, wie das kommt, dass die eben so unterschiedlich in ihren Vorhersagen auskommen. Und ja, dann, wie kann man Ideologie verhindern, wenn also Werte, Einschätzungen, Subjektivitäten drin sind? Wie kann man verhindern, dass jemand, sagen wir mal Politiker, bei einem Forschungsinstitut Zukunftsstudien bestellen, um die eigene Position, die schon vorher klar war, zu legitimieren und zu untermauern. By the way, das kommt ja wirklich vor. Ja, das ist jetzt ja nicht einfach erfunden. Das kommt in der Tat vor. Und noch 2010, da gab es eine ganz besondere Energiezukunft, die heute auch schon im Museum ist. Die meisten werden sich gar nicht mehr daran erinnern. Laufzeitverlängerung für deutsche Kernkraftwerke um 20 Jahre. Das war schon ein Gesetz, das war beschlossen. Dann kam ein paar Monate später Fukushima und alles war wieder hin. Also das zeigt einfach, wie schnell sich auch Zukünfte verändern können. Und damals war Ideologie drin, da war nämlich von der damaligen Bundesregierung eine Studie in Auftrag gegeben worden, ob diese 20 Jahre Laufzeitverlängerung, die eigentlich auch gewollte Erweiterung des Beitrags der Erneuerbaren irgendwie beschädigen könnte, ob die beiden Prinzipien sich in die Quere kommen. Und die Studie kam zu dem Ergebnis, nein, alles kein Problem. Da denke, wer was denken will. Also, ich komme jetzt zum nächsten Punkt, um diese Frage zu adressieren. Wie gehen wir mit Orientierung um, wenn wir über die Zukunft objektiv so wenig wissen, aber so viele verschiedene Meinungen und auch verschiedene Studien haben? Im Groben geht es ja immer um das Bild. Ja, wir sind in einer Gegenwart, wir haben irgendein Problem, wir gucken uns verschiedene Zukunftsoptionen an, überlegen das so ein bisschen und schließen dann zurück, was das Beste wäre, heute zu tun. Übrigens machen Sie nichts anderes, wenn Sie über eine belebte Straße gehen und da kommen Autos. Ja, Sie schätzen die Geschwindigkeit ein und entscheiden dann, kann ich noch vorher drüber gehen oder sollte ich besser abwarten. Das ist das gleiche Modell, was Sie sozusagen täglich dauernd irgendwo im Alltag auch machen. Und da ist dann jetzt die Frage, wie man hier in diesem System, man, schauen Sie mal, das sieht ja so aus, als ob man in der Gegenwart quasi in die Zukunft reist, da ein paar Erkundigungen einholt und wieder zurückreist, um dann eine kluge Entscheidung zu treffen. Nach Augustinus ist das ja eine Einbildung, denn diese Reise findet in unserer heutigen Gegenwart statt. Diese Reise machen wir quasi jetzt, ja, indem wir uns bestimmte Gedanken über die Zukunft machen und wieder zurückspielen, was das für heute bedeutet. Das ist nur ein virtueller Gang über die Zukunft. Und das, damit in diesem Gang etwas passiert, damit das nicht ein leerer Zirkelschluss ist, eine Tautologie, da muss man schon was für tun. Und das ist dann auch, das ist gar nicht so einfach. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Ja, geht noch so. Ich möchte kurz etwas sagen, wie man sich ein bisschen in dem Spektrum der vielen Zukünfte eine Struktur verschaffen kann. Ich möchte drei verschiedene Formen von Orientierungsleistung vorstellen. Die prognostische, das ist die, an die wir meistens denken, wenn wir Zukunftsstudien im Kopf haben. Und der Wetterbericht macht ja genau das. Ja, der sagt ja vorher, wie das morgen ist und ob es morgen in Konstanz mit 33 oder mit 44% Wahrscheinlichkeit regnet. Was diese Aussage bedeutet, weiß ich nicht genau, aber Hauptsache die Wissenschaftler wissen das. Prognostische Zukünfte sind relativ einfach für die Orientierungsleistung, denn wenn man der Prognose glaubt, dann weiß man, was man zu tun hat. Also Regenschirm mitnehmen. Oder bei der Wochenendplanung vielleicht bei Dauerregen nicht eine Wanderung im Schwarzwald planen oder so etwas. Ja, also das ist ganz einfach. Prognosen geben uns quasi Randbedingungen, an denen wir unser Handeln orientieren und vielleicht sogar optimieren können. Dann gibt es die szenarischen, also Technik Zukünfte über Szenarien, strukturierte Möglichkeiten. Ja, was kann passieren in einem gewissen Zukunftskegel? Dazu komme ich gleich noch. Das ist also ein offener Raum, der aber nicht mehr ganz offen ist, sondern durch bestimmte Annahmen eingeschränkt. Und dann gibt es noch das Problem der divergenten Zukünfte, wo man irgendwie gar nichts sagen kann. Also Beispiel Nanotechnologie hatte ich kurz. Vor 15 Jahren haben die einen gesagt, Nanotechnologie führt uns direkt ins Paradies. Und die anderen haben gesagt, Nanotechnologie führt direkt zum Untergang der Menschheit. Und da gab es keine Möglichkeiten zu entscheiden, wer recht hat. Dann divergiert es komplett und dann kann man auch nicht mehr so viel lernen daraus. Das Prognostische, die ideale Prognose ist, ich habe den Zeitpfeil schon genannt, ist die punktgenaue Vorhersage einer bestimmten Zukunft. Wenn man schon den Zukunftskegel malen will, das ist ein beliebtes Instrument in der Zukunftsforschung, der Zukunftskegel, es geht so, also man steht in der Gegenwart an einem Punkt und je weiter man in die Zukunft schaut, umso ungewisser ist alles. Also klappt sozusagen die Zukunft auf wie ein Kegel. Morgen sieht die Welt noch ungefähr so aus wie heute, in 4 Wochen auch noch, aber nicht mehr so ganz. Und in 5 Jahren ist sie schon viel offener und in 20 Jahren wissen wir gar nichts mehr. Es geht also so auseinander. Das Ideal der Prognose ist, den Öffnungswinkel des Zukunftskegels möglichst klein zu machen. Idealerweise 0 Grad. Und dann hat man die erwähnte unmittelbare Handlungsorientierung. Szenarien sind eine ganz beliebte Methode, wie man so eine mittlere Öffnung hinbekommen kann. Also man überlegt sich in der Digitalisierung zum Beispiel, naja, mit dem Arbeitsmarkt, okay, Jobs werden verloren gehen. Da kann man auch schon hier und da ein paar Indizien finden, welche Jobs das zuerst sein werden. Es wird auch neue geben. Und dann kann man so sich überlegen, Worst Case, Best Case. Das sind keine harten Grenzen, die man da hat, mehr sowas wie Plausibilitäten. Der Gewinn ist da, man schränkt dann den Raum, diesen riesengroßen Raum der offenen Möglichkeit namens Zukunft ein, auf eine kleinere Teilmenge von Zukünften. Und dann kann man so etwas machen, was in der Fachsprache bei uns genannt wird, man kann nach robusten Handlungsstrategien suchen. Das sind Handlungsstrategien, die gut sind, nach festgelegten Kriterien, die gut sind, egal wo die Zukunft jetzt wirklich hingeht innerhalb dieses Kegels zwischen Best Case und Worst Case. Also man verlässt sich nicht mehr auf so eine Prognose, auf die man optimiert, sondern man sagt, wir machen Strategien, die in dem ganzen Kegel irgendwie sinnvoll sind. Und dann kann man so gut umgehen damit, dass die Zukunft offen ist. Geht aber nur, wenn man, sagen wir mal, eine gute Idee hat, wo die Ränder des Kegels liegen können. Ja? Sonst funktioniert das System einfach überhaupt nicht. Ich muss jetzt hier ein bisschen springen. Vielleicht noch einmal hier, es ist ein bisschen Wiederholung, aber wenn jetzt gefragt wird, was ist ein gutes Energieszenario, und ich erlebe das oft, wenn wir Studien machen für Ministerien oder so oder für einen Bundestag, und wir haben meistens drei Szenarien, ja, was wie kommen könnte, so, so oder so, und dann wird immer wieder in der Kaffeepause gefragt, Herr Grunwald, mal im Vertrauen, was glauben Sie denn, welches ist das Richtige? Und dann, dann ist genau der Sinn von Szenarien verfehlt, wenn man die Frage stellt. Da muss man wieder erklären, Szenarien machen immer nur Sinn, wenn es mehrere sind und man hat diesen Kegel, diesen Bereich dazwischen. Die Frage nach richtig muss man also anders beantworten. Und ich versuche es mal. Also Szenarien sind gemacht. Ja, man macht nicht etwas einfach so, sondern als Mittel zum Zweck. Da muss man fragen, was der Zweck von Szenarien ist. Und da gibt es dann ganz viele. Die haben wir mal in einer Studie für die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften alle aufgeschrieben. Also man kann mit Szenarien, also möglichen Zukünften, ganz viel Verschiedenes wollen. Zum Beispiel Entscheidungsunterstützung. Das ist das, was ich jetzt hier auch meistens so bei den Beispielen erwähnt habe. Man kann Möglichkeitsräume erkunden. Einfach, das war damals, als es noch so diese harte Atomlobby gab, die gesagt hat, ohne Kernenergie gehen in Deutschland die Lichter aus und wir fallen in die Steinzeit zurück. Ich erinnere mich noch aus meiner Jugend an solche Worte, die von Politikern und Wirtschaftsführern genannt wurden. Und dann haben andere versucht zu zeigen, es ist möglich, aus der Kernenergie auszusteigen. Nicht mehr, nur es ist möglich unter bestimmten Randbedingungen. Sowas kann man mit Szenarien machen. Man kann Wissen integrieren und zusammenführen und gucken, ob was konsistent ist oder ob es einen Crash gibt, ob es Widersprüche gibt. Man kann Optionen durchspielen, also wie Alfred Schütz, der Soziologe, das als Probehandeln bezeichnet hat. Man kann in diesen Szenarien verschiedene Maßnahmenpakete mal durchspielen und sich überlegen, was heißt das denn für zukünftige Entwicklungen. Man kann Aufmerksamkeit erzeugen. Das ist das, was Journalisten gerne machen. Ja? Eine Studie hat gezeigt, dass, ich weiß nicht, in 3 Jahren ein mehrtägiger Blackout die deutsche Stromversorgung komplett lahmlegen könnte. Damit haben sie sofort eine riesen Aufmerksamkeit. Und man kann sicher Szenarien erfinden, die werden ja gemacht, wie ich gesagt habe, erfinden, wo man so etwas als ein mögliches Ergebnis hat. Und schon haben sie eine riesige Aufmerksamkeit erzeugt. Und dann ist es ja oft so, die Journalisten schreiben, also die Wissenschaftler sagen, es könnte sein, dass nach Maßgabe dieser Randbedingungen, dieser Annahmen und so weiter, könnte es sein, dass. Das ist alles wissenschaftlich okay. Die Journalisten schreiben, Experten haben gesagt, dass dies und das passieren könnte. Und schon wird das so in die Nähe gerückt, es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es passiert. Ja, also so wird von einer wissenschaftlichen Studie sehr schnell etwas ganz anderes erzeugt. Das kann man praktisch jeden Tag in der Zeitung lesen. Und so weiter und so weiter. Und dann ist eben ein gutes Szenario eines, was solche Zwecke erfüllt. Und da sehen Sie schon, da unter den Zwecken kommt gar nicht vor, die richtige Entwicklung vorherzusagen. Das ist eine falsche Annahme einfach. Ja, zu dem großen Öffnungswinkel, also zwischen Paradies und Hölle, da sage ich mal lieber gar nichts. Es gibt da wirklich auch Überlegungen dazu. Wir haben auch in der Technikfolgenabschätzung uns viel überlegt, was wir machen können, wenn es so ist. Ich meine, der Kulturtheoretiker Boris Groys hat mal so schön gesagt, man weiß hinsichtlich einer technischen Innovation nie, ob sie die existierende Gesellschaft stabilisiert oder zugrunde richtet. Ich würde sagen, streng genommen, so hat er recht. Es hilft nur nicht weiter. Ja? Denn dann geht man zum Tagesgeschäft über. Es hilft einfach nicht. Man muss da schon irgendwie näher dran kommen. Das überspringe ich jetzt. Und ich muss jetzt auch mal auf die Uhr gucken, weil ich mache jetzt gleich Schluss, weil der Tag ist lang gewesen für Sie, für mich auch. Und das Raumklima ist auch nicht das Beste. Das hier habe ich im Prinzip ja auch schon als durch die Beispiele gebracht. Ich mache jetzt Schluss und fasse noch mal ganz kurz die Thesen zusammen. Technikzukünfte sind gemacht. Sie sind Konstrukte in einer jeweiligen Gegenwart und sie haben Autorinnen und Autoren. Die Prognosen, die gelingen nur, wenn man in einem bestimmten Bereich sowas wie eine Gesetzmäßigkeit hat. Ja, bei den Planetenbewegungen haben wir das sehr gut, in unserer Gesellschaft eher schlecht. Deswegen haben wir im gesellschaftlichen Bereich, zu dem ja die Technikentwicklung und deren Folgen auch gehört, haben wir Formen entwickelt, mit offenen Zukünften umzugehen. Auf Prognosen am besten ganz zu verzichten, sondern in Szenarien zu denken, in möglichen Zukünften zu denken und dafür auch eben Orientierung zu schaffen. Vorhersagen zur Technikentwicklung selbst, die sind immer nur Mittel zum Zweck, aber nie Selbstzweck. Natürlich brauchen Ingenieure, brauchen Wirtschaftsmanager Ideen davon, wo bestimmte technische Entwicklungen in 10, 15 Jahren sein werden. Nämlich um zu planen, um Entscheidungen zu treffen, um etwa nochmal Digitalisierung, auch zum Beispiel um vorausschauend Bildung zu betreiben. Ja, wir wollen ja nicht ausbilden für Berufe, die demnächst aussterben, sondern für neue Berufe. Dafür braucht man diesen Blick in die Zukunft. Aber der ist immer nur Mittel zum Zweck. Die Frage, wie die technische Welt im Jahre 2050 aussehen wird, die halte ich für relativ belanglos. Wir machen uns Gedanken über diese Zukunft, um für heute gute Entscheidungen treffen zu können, damit wir dann die nächsten Schritte gehen können. Und in diesen nächsten Schritten wird sich dann die Welt des Jahres 2050 einstellen. Und heute weiß niemand, wie sie aussehen wird. Sir Karl Popper hat einmal gesagt, wer sich die Zukunft vorhersagen lässt, hat schon aufgegeben, sie gestalten zu wollen. Und in meiner Sicht stehen Prognosen, Szenarien, alle möglichen Zukunftsdebatten immer im Dienst der Gestaltung. Vielen Dank.
Ja, Herr Grunwald, herzlichen Dank für die Ausführung über ja, das, was wir von der Zukunft der Technik vielleicht wissen können oder auch nicht. Wäre die Währung im Grunde, um die es geht, die Frage nach dem, was uns plausibel erscheint?
Ja, ja. Wobei, was ist plausibel?
Genau, das wäre meine zweite Frage.
Gerade tobt so schön der Streit bei dem Thema Zukünfte des digitalisierten Arbeitsmarktes. Die beiden Parteien, also die einen, die sagen, Digitalisierung ist Jobvernichter, die anderen sagen, ist Jobwandler. Die schlagen sich gegenseitig um die Ohren. Ihr habt ja ganz unplausible Annahmen. Und es gibt aber keine Klärung, was das Wort plausibel bedeutet.
Doch.
Ja?
Ja. Als Rhetoriker muss ich da widersprechen. Das ist natürlich das Geschäft der Rhetorik.
Ja? Ja.
Es geht darum, was ist Persuasion, was überzeugt uns. Mhm. Ja? Und da gibt es natürlich eine Menge an fundierten Wissen darüber, wie wir etwas überzeugend darstellen. Ja? Also das eine ist wahrscheinlich, was der Wissenschaftler als Modell, als Szenario entwickelt. Das andere ist, wie er darüber kommuniziert.
Ja.
Und an der Stelle entscheidet sich womöglich wesentlich mehr, was jetzt das politische Geschäft betrifft und die Diskussion in der Öffentlichkeit, als das, was in der Wissenschaft betrieben wird. Wie plausibel kann man das machen, was man als Szenario entwickelt hat? Wie überzeugend lässt sich das darstellen im Wettbewerb mit den anderen Szenarien und Ideen, die diskutiert werden?
Es kommt dann noch eins hinzu. Wie plausibel kann man es machen? Da höre ich ja noch sozusagen einen gewissen philosophischen Idealismus, dass wir uns gegenseitig über Diskurs auch Dinge plausibel machen können.
Das wäre schön.
Im Tagesgeschäft ist es manchmal einfach nur noch kruder. Diese von mir genannte Studie von Frey und Osborne mit den 47% Jobverlust in den USA bis 2030, die ist unglaublich populär geworden, weil die schon in dem Abstract, also im Vorwort, das, was man so vor die Studie geschrieben hat, da tauchte diese 47% ganz massiv auf. In der Studie selbst ist sie praktisch kaum zu finden. Also diese simple, wie platziert man etwas, damit Medien auch das finden?
Ja. Nun gut, ich gebe Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fragen zu platzieren. Ich hoffe, Sie haben welche mitgebracht und wollen einsteigen in diese Diskussion und sind da nicht schüchtern. Wenn nicht, unterhalten wir uns noch ein bisschen. Aber ich habe da schon mal eine Frage und dann danach Ihre. Ja? Was spricht dagegen, dass ein sehr guter Computer über Big Data die Zukunft berechnen kann?
Das wäre möglich in einer vollständig determinierten Welt. Denn dann hätte der Computer ja aus der Vergangenheit Zugriff auf alle Daten, die es gegeben hat, aus denen könnte er die Gesetze kalkulieren, nach denen die Welt funktioniert und dann in die Zukunft extrapolieren. In einer vollständig determinierten Welt wäre das möglich. Nun ist nach meinem Verständnis unsere Welt nicht vollständig determiniert und deswegen funktioniert das nicht. Bei Big Data, bei den ganzen Hoffnungen auf Prognosen durch Big Data, da muss man an eins denken. Big Data kann vieles, also ich bin da durchaus auch ein Fan von vielen Dingen, die möglich werden dadurch. Aber an anderer Stelle muss man aufpassen, weil wenn man dem blind vertraut, dann löscht man damit sozusagen die Zukunft. Das muss ich kurz erklären. Big Data verlässt sich ausschließlich auf Daten aus der Vergangenheit. Wir haben kein einziges Datum aus der Zukunft. Wenn jetzt zum Beispiel über Big Data Kundenprofile gemacht werden, das heißt, es gibt ja schon ganz einfache Dinge über Amazon oder dieses ganze Individualisierte, das basiert ja alles auf Daten aus Ihrer Vergangenheit. Und wenn Sie sich darauf dann, das passt ja dann auch oft, ja, warum auch nicht, aber wenn man sich darauf beschränkt, heißt das, dass man sich selbst auf seine eigene Vergangenheit reduziert. Denn das Neue entsteht nur in Begegnung mit dem, was nicht schon aus den Daten aus der Vergangenheit sich errechnen lässt. Sonst verlängert man ja nur das Alte in die Zukunft hinein. Und da würde ich sagen, ist es eine Abschaffung von Zukunft letztlich. Weil die Daten alle aus der Vergangenheit sind.
Also, ich versuche es kurz zusammenzufassen für unsere Aufnahme. Sie sagen, warum versucht man zum Beispiel in unserem Wirtschaftssystem, das immer auf Wachstum ausgerichtet ist, nicht alternative Modelle zu entwickeln und mit denen zu arbeiten. Da gibt es ja durchaus Beispiele dafür. Warum tun wir das nicht?
Das ist eine schwere Frage. Das ist eine schwere und eine berechtigte Frage. Sie haben natürlich recht, Wachstum, und wenn es nur 1 oder 2% pro Jahr sind, auf Dauer ist es eine Exponentialfunktion. Und auf Dauer ist der Planet endlich. Ja, wir wissen zwar nicht, wo genau, wie groß die Ressourcen sind, aber auch irgendwo ist er natürlich endlich. So viel wissen wir. Und das eine kann nicht mit dem anderen einfach so zusammenpassen. Es gibt jetzt diese ganzen Modelle. Ich bin bei den Faktoren selber ein bisschen skeptisch, weil die Faktoren alleine retten uns nicht. Es ist schon interessant, dass bei dem Faktor 4, da hieß es ja in Deutschland, gleicher Wohlstand bei einem Viertel des Naturverbrauchs. In der amerikanischen Fassung hieß es, doppelter Wohlstand bei halbiertem Naturverbrauch. Es sind also nur die Faktoren. Und es kommt aber in Bezug auf Umwelt auf die Absolutzahlen an. Und da schlagen dann oft die sogenannten Boomerang- oder Rebound-Effekte zu, die dann das, was sozusagen durch die Faktoren technisch gewonnen wird, durch Verbraucherverhalten oder durch neue Luxusdinge wieder kompensiert wird. Es gibt ja mittlerweile auch Postwachstumsmodelle. Es gibt seit 3, 4, 5 Jahren eine internationale Bewegung, neu, mit Postwachstum, Degrowth. Die hat wieder Fahrt aufgenommen. Da gab es in den 70er Jahren schon mal so eine Welle. Es kommt jetzt neu. Es scheitert immer im politischen Bereich, weil keine Partei sich traut, mit Degrowth als Wahlkampfslogan zu den Wählern zu gehen. Ja? Also es ist einfach Wachstum so positiv besetzt, so zu unserem kulturellen Genom geworden quasi, dass wir scheinbar, auch wenn wir erkennen, dass das auf Dauer nicht geht, nicht rauskommen aus diesem Denken. Und wir versuchen dann ja so etwas wie Symptomkuriererei, sowas wie Green Economy oder so, Wachstum mit, also ich meine, sogar das mit dem Faktor 4 ist ja auch eine Form von Symptomkurieren, wenn man es mit doppeltem Wohlstand, halbiertem Naturverbrauch meint. Ein Menschheitsthema, das kann ich Ihnen auch leider nicht hier mal so in 2 Minuten ausführlich beantworten. Dann wäre ich ein gemachter Mann, wenn ich das könnte.
Sind Sie ja schon, Herr Grunewald. Da hatten wir eine Frage, dann Sie. Also Sie geben ein Beispiel und sagen, ein Schweizer Meteorologe hat mal erklärt, warum im Schweizer Fernsehen nicht nur eine 5-Tages-Vorschau geliefert wird, sondern sonntags auch noch der Ausblick aufs nächste Wochenende gegeben wird. Das sei zwar nicht seriös, aber die Leute erwarten es.
Es ist wohl in der Tat so, dass wir einfach oft, auch wenn wir wissen, dass es nicht seriös ist, es trotzdem wissen wollen. Ich mache mir einen Spaß draus, auf einer dieser Wetterplattformen immer wieder nachzuschauen, diese 16-Tage-Vorhersage. Und ich komme vom Bauernhof, ich bin sehr eng mit dem Wetter aufgewachsen. Und ich glaube, ich verstehe auch ein bisschen was. Ich finde es immer total amüsant, wie dann von einem Tag auf den nächsten die vorhergesagte Tageshöchsttemperatur von 14 auf 32 Grad springt oder so. Ja. Ist total amüsant. So für 2-3 Tage, das ist halbwegs stabil, aber dann, außer bei diesen ganz stabilen Großwetterlagen. Und da weiß man auch, wenn man auf dem Bauernhof gelebt hat, weiß man auch ohne Wetterbericht, dass das noch eine Weile hält bei schönem trockenem Ostwind und so weiter. Aber noch mit der Scheingenauigkeit, das ist ein ganz zentraler Punkt. Viele, das ist für mich ein unglaubliches Kommunikationsdesaster, was Wissenschaftler oft unbeabsichtigt anrichten, weil die diese Scheingenauigkeiten erzeugen. Ich habe mal irgendwo das ein Szenario gesehen, dass im Großraum Santiago de Chile im Jahre 2030 sollen 2.300.587,3 Pkw unterwegs sein. Also die Zahl habe ich jetzt natürlich nicht auswendig gelernt, aber es war mit Nachkommastelle, das habe ich mir gemerkt. Und das ist völlig daneben, was die Aussagemöglichkeit betrifft, erzeugt aber bei unkundigen Adressaten ganz falsche Assoziationen, so nach dem Motto, oh, die können das aber gut ausrechnen. Ja.
Also Sie sprechen den Klimawandel an, sagen, Herr Grunewald hat Skepsis gegenüber Prognosen geäußert, aber brauchen wir nicht doch welche, wenn wir zum Beispiel mit solchen Problemen in irgendeiner Weise umgehen wollen?
Mein Thema war ja hier Technik und Zukunft und in dem Zusammenhang habe ich in der Tat ganz große Vorbehalte gegenüber Prognosen. Bei Sonnenfinsternissen zum Beispiel bin ich ja ganz, ganz dafür und ganz positiv und das Klimasystem ist ja zu weiten Teilen ein natürliches System. Wir haben halt mit dem CO2 und anderen Treibhausgasen unseren Fußabdruck sozusagen da reingetreten. Dennoch ist es in seinen Abläufen ja ein natürliches System und im Prinzip, es ist natürlich überkomplex, aber vom Prinzip her könnte es prognostizierbar sein. Was ja die Klimaforscher machen, ist ja aber nicht Prognosen in dem Sinne, sondern in meinem Modell szenarische Orientierung. Die rechnen ja unterschiedliche Szenarien, um mit einer gewissen Unsicherheit, einer Bandbreite, auch einem Nichtwissen umgehen zu können. Und da ist es ja in den letzten 20 Jahren so, dass leider die Szenarien sich eher zum schlimmeren Rand entwickelt haben, als dass Entwarnung gegeben worden wäre und so, dass in der Tat da großer Handlungsbedarf besteht.
Sie waren dran und dann Sie. Also Sie fragen nach sozusagen einem Blick in die Werkstatt, die da in Karlsruhe doch irgendwas tut in Sachen Szenarien. Wie machen Sie denn das, dass Sie zu womöglich einigermaßen verlässlichen Aussagen kommen, Herr Grunewald?
Jetzt muss ich ein wenig aufpassen, dass ich nicht schon wieder über das Wort verlässlich mich beschwere. Ich interpretiere das mal so, dass Sie eine verlässliche Orientierung durch Szenarien anmahnen. Nicht, dass ein Szenario verlässlich die Zukunft vorhersagt, sondern dass man über einen Satz von Szenarien eine verlässliche Orientierung zum Handeln und Entscheiden bekommt. Was machen wir in der Werkstatt? Also, das kann ich nur beispielhaft machen. Ein Beispiel, weil es zum Thema Technik und Zukünfte gut passt. Üblicherweise werden Szenarien im Technik- und Technikfolgenbereich so gemacht, dass man die Gesellschaft im Wesentlichen als Konstante annimmt. Man hat dann eine Technik, ob autonome Autos oder so etwas, setzt die da rein und versucht dann die Anpassung der Gesellschaft an diese Technik über Szenarien zu erfassen. Ja, ob dann mit dem, eher mit Wertewandelszenario oder mehr neoliberal oder wie auch immer. Aber entscheidend ist, die Gesellschaft wird zunächst einmal weitgehend als Konstante angesehen, bis auf vielleicht ein paar Megatrends, demografischer Wandel oder so, als konstant angesehen und dann beeinflusst durch die Technik, die man im Blick hat. Aber dass Gesellschaft sich auch sonst stark wandelt, dass die Gesellschaft keine Konstante ist, wird in der klassischen Szenarienwelt kaum bedacht. Also wir sind dabei, eine neue Methode zu entwickeln, wie man die Gesellschaft, das gesellschaftliche Umfeld von Technik, sich viel stärker als dynamisch vorstellen kann, als selbst im Fluss befindlich. Und dann hoffen wir, dass wir da eben auch verlässlichere Orientierung, etwa im Fall der Energiewende oder des autonomen Fahrens, geben können. Vielleicht ein anderes Beispiel. Viele Szenarien kranken an, sagen wir mal, Fachexpertentum. Das Experten haben immer natürlich wunderbare Kenntnisse, aber auch ihren blinden Fleck, ihre Betriebsblindheit. Experten zum Beispiel neigen grundsätzlich dazu, die Entwicklungen, die sie halt gut kennen, zu überschätzen. Wenn man da bessere Orientierungen haben will, braucht man Korrekturmöglichkeiten zur Experteneinschätzung. Also wir holen auch Bürgerinnen und Bürger rein, Entscheidungsträger in solche partizipativen Szenarioverfahren zum Beispiel, um eben diese Blindheit von Experten zu überwinden an der Stelle.
Okay. Ja. Was denken Sie über die Zukunft der Blockchain-Technologie?
Entschuldigung, nochmal.
Was denken Sie über die Zukunft der Blockchain-Technologie?
Die Zukunft der Blockchain-Technologie, was denken Sie da?
Also erstmal ist das eine Wahnsinnsvision, finde ich. Eine Welt von Transaktionen, also im Handelsbereich, sich vorzustellen, wo man keine Institutionen mehr braucht, die sozusagen Vertrauen genießen, also wie die Banken etwa bei uns. Ja. Die Idee ist ja, dass vertrauenswürdige Transaktionen möglich werden, ohne Institutionen, denen man vertrauen muss. Das finde ich ist eine Wahnsinnsidee. Ob es geht, wird man sehen. Also ich bin da erst einmal neugierig einfach. Aber von der Vision her, muss ich sagen, bin ich schon erst einmal sehr angesprochen. Ich bin kein Prophet, von daher sage ich jetzt nicht, in 10 Jahren kommt der große Durchbruch oder so etwas.
Hatten Sie sich noch gemeldet? Sie sagen, eigentlich sollte es doch um Technikgestaltung gehen und was wir im Moment diskutieren, ist dann Prognosegenauigkeit und dergleichen mehr. Wie kommen wir dazu, zu gestalten, was in der Zukunft passiert?
Zum Glück ist das für mich kein Widerspruch, weil ich Prognosen und vor allen Dingen, also mit Prognosen habe ich kaum etwas zu tun, aber dann vor allen Dingen Szenarien eigentlich nur im Kontext von Gestalten mache und auch nur dafür sinnvoll halte. Also Sie hatten ja den Klimawandel, genau angesprochen. Da werden die Szenarien ja genau gemacht, um auch Anhaltspunkte zum Gestalten zu geben. Zu Gestaltungsnotwendigkeiten, aber auch zu geeigneten Maßnahmen. Ja, da werden dann ja auch Maßnahmenpakete hineingelegt in die Szenarien, um zu schauen, wie würde sich, sagen wir mal, Erdmitteltemperatur oder CO2-Gehalt ändern, wenn man diese oder jene Maßnahmen in diesem Zeitmaß einführen würde. Also von daher ist es für mich kein Widerspruch. Das hat sich jetzt hier so ergeben, dass wir mal auf diese Seite der Mittel zum Zweck der Gestaltung stärker eingegangen sind. Aber dennoch bleiben die für mich immer Mittel zum Zweck.
So, ungern, unsere Zeit ist eigentlich um. Und da sind noch andere, die fragen wollten. Also ich würge jetzt nicht nur Sie ab, sondern noch 2, 3 andere Kandidaten, die sich gemeldet haben. Aber ich glaube, angesichts der Zeit, angesichts des nicht stattfindenden Klimawandels in diesem Raum, sollten wir vielleicht ein bisschen unserem Erschöpfungsgrad gerecht werden. Ich möchte Sie noch auf zwei, drei Dinge hinweisen. Erstens, wenn Sie die Ausführungen von Herrn Grunewald angesprochen haben, in diesem Band, der gleichnamig wie unsere Reihe ist, nämlich Technik Denken, finden Sie auch einen Aufsatz von ihm und noch einige mehr von Referenten unserer Reihe. Vielleicht interessiert es Sie. Ich wage eine Prognose. Am nächsten Montag wird einer der Autoren dieses Buches ebenfalls einen interessanten und spannenden Vortrag halten. Da haben wir Klaus Wiegerling zu Gast, der wird Technik als Kultur uns erläutern. Vielleicht sind Sie auch da wieder dabei. Ich danke Herrn Grunewald sehr herzlich für seinen Vortrag und seine Ausführungen, Ihnen fürs Kommen und Mitdiskutieren. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Schönen Abend Ihnen allen. Dankeschön. Herzlichen Dank.